Stille Wasser sind tief, in der Ruhe liegt die Kraft. Ihr alle kennt diese und ähnliche Sprichwörter. Vergleicht man ihre Bedeutung mit der Realität, könnte man allerdings zu dem Schluss kommen, dass stille und ruhige Wasser, also sprich leise Menschen, kein Gehör mehr finden. Beispiele dafür, dass die Lauten stark im Kommen sind, ließen sich genug finden. Das fängt beim US-Präsidenten an, geht weiter über den Bundestag, in dem sich Schreihälse immer breiter machen, bis hin zu politischen Talkshows, in denen sich die Diskussionsteilnehmer gegenseitig über die Münder fahren. Bei Meetings in Unternehmen gilt häufig auch das Recht des Lauteren. Wie können leise Menschen sich mit ihren Qualitäten aber durchsetzen? Wie können sie sich in einer Welt der lauten Töne in Szene setzen? Taugen die Zurückhaltenden auch als Führungskräfte? Tja, und damit herzlich willkommen zu Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Ich bin Wolfgang Schmitz. Dr. Silvia Löken hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und darüber mehrere Bücher verfasst, unter anderem das Buch »Leise Menschen, starke Wirkung«. Silvia hat es vor einigen Jahren geschrieben, es erscheint mir aber aktueller denn je. Heute ist Silvia mein Gast. Ich grüße dich.
Hallo Wolfgang, schön bei dir zu sein.
Ja, wunderbar. Kannst du dir noch angesichts des aktuellen Präsidenten einen introvertierten US-Präsidenten vorstellen? Oder braucht es künftig diesen Typ Entertainer? Möge auch noch so schlecht sein, aber darum geht es nicht. Ist der Laute gefragt.
Es ist interessant, dass du die Extrovertierten jetzt mit den Entertainern gleichsetzt. Barack Obama ist ein bekennender Introvertierter und ich glaube, der war auch mal Präsident der Vereinigten Staaten. Und auf Deutschland übertragen, Olaf Scholz, introvertiert. 16 Jahre davor eine introvertierte Bundeskanzlerin, Angela Merkel. Wir könnten auch den Spieß umdrehen und sagen, offensichtlich haben die Deutschen eine Neigung zu introvertierten Regierungschefinnen und Chefs.
Gut, aber das ist die Vergangenheit, sowohl Obama als auch Merkel als auch Scholz. Gibt's denn da einen Trend zu den Lauten?
Ich glaube nicht und ich glaube, dass bei politischen Spitzenämtern etwas ganz anderes sieht. Was wir an dieser Stelle schon mal festhalten können, ist, es gibt intro- und extrovertierte Regierungschefs und Chefinnen. Na? Soweit. Und es gibt andere Persönlichkeitseigenschaften, die mit der Introversion und der Extroversion nicht korrelieren, wie zum Beispiel der Wunsch, mit der eigenen Leistung Einfluss zu nehmen auf die Umgebung oder auch landläufig Machtausprägung genannt. Und die hatte Angela Merkel als Introvertierte genauso wie Donald Trump, nur eben in Intro-Geschmack.
Okay. Jetzt habe ich mal im Vorfeld dieses Podcast mich mal bei Bekannten, Verwandten, Freunden in der Familie auch umgehört mit der Frage, wozu zählst du dich? Zählst du dich zu introvertiert oder eher extrovertiert? Und die meisten gaben die Antwort, ja, eigentlich seien sie ja doch eher introvertiert, eher ein leiser Mensch, aber eigentlich käme es ja immer ganz auf die Situation an.
Ja.
Stimmt das? Entspricht das deinen Erfahrungen?
Es entspricht manchen meiner Erfahrungen, es entspricht aber nicht dem, was wir gesichert wissen über den Unterschied zwischen Intro und Extroversion. Das Intro und Extraversion gehören zu den sogenannten Big Five. Das sind stabile Eigenschaften der Persönlichkeit, die darüber Auskunft geben, wie wir etwas bevorzugt tun, wie wir also bevorzugt handeln. Also dazu zweierlei. Es ist natürlich persönlich situationsabhängig, wie wir uns verhalten. Also Donald Trump, den hatten wir ja eben als Beispiel, der auf eine Trauerfeier geht, wird sich dort wahrscheinlich eher introvertiert verhalten. Das macht ihn aber nicht zu einem Introvertierten.
Aber dem traue ich alles zu bei der Gelegenheit. Aber gut, okay.
Das merke ich schon, ne? Und wenn, ja. wenn du auf einer Bühne stehst und wenn du vor 500 Menschen redest, dann extrovertierst du oder du gehst bitte von der Bühne runter. Ne? Also wir haben als Menschen zum Glück einen Verhaltensspielraum und wir sind nicht hopp oder top, sondern wir sind erstens Mischungen aus intro- und extrovertierten Einzeleigenschaften, die sich in unserem Hirn widerspiegeln. Wenn du willst, kann man im Hirnscan sehen heute. Und zweitens können wir je nach Situation eher eher hier oder da uns verhalten, eher nach außen gewandt, das heißt nämlich extravertiert, oder nach innen gewandt, das heißt introvertiert. Das macht uns Menschen zu Menschen, dass wir unser Verhalten anpassen können.
Okay, aber trotzdem, dein Buch heißt ja leise Menschen, starke Wirkung. Also es gibt leise Menschen und es gibt laute Menschen. Es gibt natürlich immer je nach situativ bedingt verschiedene Verhaltensweisen. Aber es gibt den leisen Menschen gibt es doch. Also.
Ja, wie gesagt, das ist eine relativ stabile Eigenschaft. Ich bin zum Beispiel auf der sehr stark introvertierten Seite und gleichzeitig habe ich einen schnellen Zugriff zu meinem Sprachenzentrum. Ich kann also ziemlich schnell Gedanken in Worte fassen und habe genügend Worte dafür zur Verfügung. Deswegen wirke ich manchmal wie eine Extravertierte, bin ich aber nicht. Bin keine Extra.
Wie wird denn ein leiser Mensch zu einem leisen Menschen? Also qua Geburt oder durch die Umwelt?
Ja.
Ist das eine kulturelle Frage oder wie sieht das aus?
Ja, also ich fange mal bei der Kultur an. Kulturen, also wenn wir nach Japan gehen, nach Finnland oder nach Ostwestfalen, da denken wir, dass die Kultur eher introvertiert ist, ne? Und wenn wir nach Südafrika, Brasilien oder München gehen, dann finden wir die Kultur eher extrovertiert. Spannend ist die Tatsache, dass egal wohin du gehst, die Verteilung zwischen Intro- und Extrovertierten ungefähr gleich ist. Also offensichtlich braucht die Menschheit oder eine menschliche Gruppe braucht beide, um gut zu überleben. Intros und Extros. Ähnlich wichtig wie der Unterschied zwischen männlich und weiblich. Nur, dass der biologische Unterschied zwischen unseren Ohren ist. Wie kommt es jetzt zu dem Unterschied? Das war deine Eingangsfrage. Angeboren oder anerzogen? Ich glaube, also da ich ja hier im VDI und Ingenieur-Podcast bin, kann ich mal eine Tech-Analogie nehmen. Ein Computer, wenn wir uns einen Computer kaufen, kommt ja oft mit vorinstallierten Programmen, die man dann aktivieren kann, downloaden, was weiß ich. Und so ähnlich ist es auch mit der Intro- und Extraversion. Viele Menschen kommen mit einer Art Voreinstellung zur Welt. Aber, und Menschen sind Rudeltiere und unsere Gehirne sind bei der Geburt ja noch gar nicht fertig. Dürfen sie auch nicht, denn sonst würden wir gar nicht durch den Geburtskanal passen, weil wir Menschen halt ein riesiges Gehirn haben im Vergleich zu anderen Säugetieren. Will sagen, ein großer Batzen des Gehirns prägt sich aus beim Heranwachsen und zwar in Kontakt mit unserer Umwelt. Und wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du kommst vorinstalliert Intro zur Welt, du wirst aber in einer 10-köpfigen, fröhlichen Großfamilie groß, dann wird sich dein Gehirn natürlich anders ausprägen, als wenn du beim alleinerziehenden, schriftstellenden Vater groß wirst, der morgens die Tür hinter sich zumacht und dich mit einem großen Stapel Bücher deinem Schicksal überlässt. So, ne? Also unsere Gehirne passen sich an unsere Umgebung und an unsere Mitmenschen an. Das ist ein Teil dessen, was uns zu Rudeltieren macht. Und vor dem Hintergrund ist das so ähnlich wie, ich halte jetzt mal gerade in die Kamera ein Blatt Papier. Du weißt nicht, da sind hier Infos drauf in der Vorbereitung des Interviews heute. Also wir wissen hinterher nicht mehr, was wovon kommt. Was kommt vom Vorinstallierten und was kommt von dem, was wir beim Aufwachsen in unserer Gehirnausprägungsphase erlebt haben. Aber es ist natürlich spannend, danach zu fragen.
Es ist auch spannend, was du in dem Buch geschrieben hast, beziehungsweise das erste anschauliche Beispiel für einen leisen Menschen. Da treffen wir auf den, wie heißt er, Jonas, der ist angehender Ingenieur, also studiert Ingenieurwissenschaften. Mhm. Er ist schüchtern und meidet, wenn es denn möglich ist, große Menschengruppen. Wie kamst du auf Jonas und wie kamst du auf einen Ingenieurstudenten? Ist das Zufall oder hat das irgendwas mit dem Klischee zu tun von dem leisen und stillen, im stillen Kämmerlein arbeitenden Ingenieur?
Der Grund liegt anderswo. Ich bin gekommen auf das Thema, weil ich beruflich immer sehr viel mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun hatte. Besonders auch mit solchen aus technischen Bereichen, Lebenswissenschaften, MINT, ne, so. Und es hat mich auf das Thema ist für mich interessant geworden, weil ich gemerkt habe, dass unter denen wahnsinnig viele Menschen sind, die sehr, sehr viel zu sagen haben, das aber in manchen Bereichen nicht unbedingt so tun. Und das hat mich als gelernte Sprachwissenschaftlerin neugierig gemacht, weil ich wusste, dieser Unterschied zwischen Intros und Extros, der ist total alt schon, über 100 Jahre alt, Carl Gustav Jung. Nur, was bedeutet dieser Unterschied für menschliche Kommunikation? Und da habe ich mir einfach vorgestellt, einen Menschen aus einem technikaffinen Bereich, und ich wollte als Beispiel keine Person aus der Wissenschaft nehmen, sondern eine Person aus der Praxis. Also habe ich einfach meinem aktuellen Coachee ein anonymisiertes Gewand gegeben, und das war ein promovierter Ingenieur, und so ist Jonas entstanden.
Du schreibst aber auch, das heißt aber, du schreibst, Intros sind seien von ihrer biologischen Ausstattung her auf Sicherheit hin orientiert, und die seien besonders stark in der Analyse.
Ja.
Fand ich auch insofern spannend, weil die Frage sich dann stellt, eignen sie sich vielleicht für bestimmte, diese Typen Menschen vielleicht für bestimmte Berufsprofile? Ich denke da natürlich jetzt bestimmt natürlich klar an Ingenieure und Ingenieurinnen.
Ja, wenn da die starken Seiten liegen, auf jeden Fall. Auch das liegt wieder mit Regionen im Hirn zusammen, die bei introvertierten aktiver sind oder größer oder stärker ausgeprägt durch, was weiß ich, Blutfluss, elektrische Aktivität im Vorderhirn und so. Wenn das so ist, ja. Und gleichzeitig, lass uns festhalten, Intro und Extraversion ist ja nicht die einzige Eigenschaft, die uns ausmacht. Und Angela Merkel, wenn wir die mal nehmen, die ist ja jetzt nicht mehr Bundeskanzlerin, die war, bevor sie in die Politik ging, Physikerin, ne? Also da haben wir so ein Beispiel, promovierte Physikerin, die dann in die Politik gegangen ist, weil sie da nochmal andere Ausprägungen ihrer Persönlichkeit leben konnte, und offensichtlich konnte sie auch als Introvertierte sich ziemlich lang da halten, nimmt ja immer noch Einfluss auf den öffentlichen Diskurs auch, kann das also auch nicht lassen, sagt also auch nicht, uff, geschafft, jetzt brauche ich nicht mehr an die Öffentlichkeit, sondern sie macht das ja bewusst und gewählt. Und genauso gibt es auch extrovertierte Ingenieurinnen und Ingenieure. Warum nicht? Es kommt auf die Kombination an und nicht nur auf ein einzelnes Unterscheidungskriterium. Was wir festhalten können, ist, dass diese Unterscheidung besonders wichtig ist, nur sie ist nicht alles.
Ohne jetzt verallgemeinern zu wollen, das hast du ja gerade auch gesagt, dass es natürlich auch verschiedene Typen gibt, verschiedene Berufssparten und Berufsprofilen. Aber wir hatten schon gesagt, oder du hattest gesagt, die Analyse ist eine Stärke leiser Menschen. Welche Stärke haben leise Menschen noch?
Ganz verschieden. Also nochmal, introvertiert heißt nach innen gewandt. Und die Stärken, die sich daraus ableiten lassen, was wir eben unter die über neurobiologische Unterschiede wissen, die lassen dann relativ saubere Ableitungen zu, alles, was nach innen geht. Also zum Beispiel beharrlich dicke Bretter bohren können Intros super. Wenn ich nehme jetzt mal wirklich einen prototypischen, klischeehaften, introvertierten Menschen, wenn du die Wahl hast, ob du telefonierst oder schreibst, ne? Ein Intro würde immer texten oder schreiben, vor Anrufen oder persönlich sehen, weil die Stimulation dann geringer ist und man kann sich in Ruhe überlegen, was man dann wieder antwortet. Wenn man eine Antwort bekommt, man kann sauberer strukturieren und so weiter. Dann lange bei einer Sache bleiben können, gut zuhören können. Ruhe und Sicherheit auch vermitteln können. Wenn mir Selbstsicherheit wichtig ist und Ruhe, kann ich das auch vermitteln. Viele Führungskräfte, die auf der introvertierten Seite der Skala sind, dadurch unheimlich stark, dass sie gerade in diesen unsicheren Zeiten ihrem Team Sicherheit vermitteln können. Dann Unabhängigkeit, weniger Abhängigkeit von der Rudelmeinung, meinen eigenen Kopf haben, mir meine eigenen Gedanken machen. Das sind alles super Eigenschaften. Insgesamt gibt's 10 davon. Und genauso gibt's auch natürlich Hürden, weil kein Licht ohne Schatten. Und genauso haben Extrovertierte starke Seiten und Hürden.
Was brauchen leise Menschen denn, um ihre Schaffenskraft zu entfalten? Also welches Umfeld brauchen die und welche Unterstützung? Ich fand es ganz interessant. Ich habe vor kurzem gelesen, dass die berühmte Schimpansenforscherin Jane Goodall, dass die vor einigen Tagen mit 91 Jahren gestorben ist, ganz traurig, mit oder sollte man sagen, dank ihrer sanften und ruhigen Art erreichte sie so viele Menschen und war so überzeugungsstark. Sie hatte aber auch einen einflussreichen Mentor, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme. Aus der
Leakey.
Ja, richtig, genau, richtig. Dankeschön. Der sie förderte und motivierte. Also nochmal, brauchen leise Menschen Förderung oder schaffen sie es auch alleine?
Also auf diese Frage eine Antwort. Wir brauchen alle Unterstützung, egal ob wir intro- oder extrovertiert sind. Niemand von uns schafft es allein. Das ist ja eine Allmachtsfantasie. Wer von uns hätte allein geschafft, da zu sein, wo wir jetzt sind? Wir wachsen durch menschliche Verbindungen auch. Also wir leben nicht im luftleeren Raum, in so einem Vakuum und sind uns selbst genug. Also wenn jemand das denkt, hat diese Person wahrscheinlich eher autistische Züge. Wir sind ja alle miteinander verbunden. Und also insofern hat Jane Goodall Glück gehabt, einen Menschen zu haben, der sagt, ist mir doch egal, ob die Frau ein Studium hat oder nicht.
Genau.
Kann das und lass mal sehen, wie sie sich da macht, ne? Und ich glaube, sie ist auch bei ihrer ersten Reise mit ihrer Mutter zusammengereist, die Jane Goodall. Also die war gar nicht allein in diesem Reservat. Also man stellt sich das so vor, sie allein in so einem Biwak und so, ne? Aber sie war nicht völlig allein. Und genau so haben ja auch Extravertierte, man kann beides sagen übrigens, weil du merkst, das ändere ich hier und da ab in meinem Wording. Die haben ja auch ihre Alleinzeiten, die sind ja auch nicht immer im Riesenrudel.
Wie erlebst du denn die Arbeitsplatzrealität? Sind sich Arbeitgeber vor allen Dingen oder Führungskräfte, Kolleginnen und Kollegen der Tatsache bewusst, dass es auf einer Skala von leise bis laut ganz verschiedene Typen gibt überhaupt?
Interessanterweise wird das immer mehr publik und zwar in Zusammenhang mit der Frage, also was ist eigentlich ein diverses Team? Und bis jetzt, also war es oft so, diverse Teams bestehen aus Männern und Frauen, Menschen aus verschiedenem Alter mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, vielleicht mit und ohne gesundheitliche Einschränkungen. Dieses Thema Intro und Extroversion war nicht so stark. Das hat sich aber in den vergangenen Jahren geändert. Und es gibt viele, auch gerade große Unternehmen, die machen eigene Maßnahmen für High Potentials im introvertierten Spektrum. Das weiß ich, weil ich da oft mit unterwegs bin. Und zum Beispiel so Unternehmen wie Zalando haben sogar interne Gruppen von Intros, die sich regelmäßig treffen, sich Impulse reinholen und sich gegenseitig unterstützen auch wieder. Ich glaube, das hat einen Grund. Wenn wir in bestimmte Diversitätsunterschiede reingehen, wie männlich-weiblich oder mit und ohne Migrationshintergrund, mit Rassismus und so im Hintergrund, das ist für manche Menschen vermintes Gelände, weil es da immer so Leute gibt und du als alter weißer Mann, wenn ich das mal sagen kann, als alte weiße Frau, du weißt, was ich meine, weil viele, die eben als privilegiert in Anführungszeichen gelten, fühlen sich dann schlecht, weil sie denken, ich kann eigentlich nur verlieren, weil ich gelte ja als privilegiert. Und wenn wir über divers sprechen, dann ist das irgendwie nicht angenehm. Ne? Aber bei Intro und Extroversion ist dieses Gelände nicht vermint, sondern wir sind da ja alle irgendwo auf dieser kontinuierlichen Skala. Und da kann man jenseits von Alter, Geschlecht, kulturellem Background und so, ethnischem Hintergrund, kann man da einfach viel unbefangener drüber sprechen. Und viele Firmen merken, dass das pusht einfach diese Diversität-Idee nochmal, weil sich niemand schlecht fühlt und niemand fühlt sich irgendwie diskriminiert oder so. Und es ist auch zum Beispiel in so Tech-Berufen oder in wissenschaftsaffinen Berufen, ist es überhaupt überhaupt nicht so, dass Intros irgendwie eine bedrohte Tierart sind oder so, die zu den Extros sagen, ihr müsst uns aber zuhören. Da ist es öfter so, dass die Extros sagen, ich glaube, meine introvertierte Kollegin wird ernster genommen als ich, weil die so ein Vertrauen generieren kann, weil die Menschen sich damit ihr sicher fühlen und die sagt nur was, wenn sie sich das genau überlegt hat. Und ich hau schon mal eine Sache raus und ich denke manchmal, dass die anderen mich für weniger seriös halten.
Trotzdem, wenn man in den letzten Jahren so diese ganze Management-Schulung, Karriere-Schulung oder Karriere-Soft-Skills betrachtet, dann heißt es immer wieder, die Leute, speziell Ingenieure und Ingenieurinnen, müssen präsentieren können. Also Die müssen nach außen treten können. Mhm. Kann man das auch von Introvertierten verlangen oder kann man sagen, das sollen die Extrovertierten machen? So eine Aufgabenteilung, dann macht das Sinn, oder?
Ja, also bei Präsentieren ist es so, nehmen wir mal an, es geht um eine Präsentation über einen Projektfortschritt. Das ist so aus dem Arbeitsalltag eines Ingenieurs relativ typisch. Interessant ist das, also wenn zum Beispiel vor dem Leitungsgremium einer Firma, wenn ein Projektstand präsentiert werden soll, das ist so Alltagsgeschäft, ne? Die Person, die präsentiert, wird oft mit dem Erfolg gleichgesetzt. Also die Person, die das Update gibt, wird dann identifiziert mit dem Erfolg des Projektes. Und damit, dass es auch gut weitergeht. Natürlich sollen Intros das machen. Wenn ich das ständig Leuten übergebe, die eine Energie daraus bekommen, wenn sie präsentieren, dann werden die auf Dauer für erfolgreicher gehalten, weil sie ja immer mit dem, was sie da so von sich geben, identifiziert werden. Ne?
Aber das, kann man aus einem leisen Menschen eine Rampensau machen? Entschuldigung, wenn ich dir zahle.
Nö, warum solltest du? Also meine Gegenfrage wäre, wenn ich als Introvertierte einen Projektstatus präsentiere, wozu brauche ich denn dann Rampensau-Qualitäten? Soll ich das? Also muss ich aus einer Torte springen, um das zu tun? Und das ist genau so eine Frage, die ich mit Intros im Coaching dann bespreche. Also der Unterschied ist, dass jemand, der gern die Rampensau gibt, diese Person wird eine Energie aus der Präsentation bekommen, weil die Kamera auf mich zeigt, ne? Weil das Mikrofon in meine Richtung gehalten wird. Also Bill Clinton zum Beispiel, den musste man von Mikrofonen und von Menschen wegziehen, weil der da Energie draus bekam. Das war bei Obama deutlich anders, um die beiden mal nebeneinander zu halten. Ich brauche als Introvertierte einen anderen guten Grund, um zu präsentieren. Es geht also nicht um das Präsentieren an sich. Das lässt sich lernen. Das lässt sich lernen wie jedes Handwerk. So. Vielleicht, wenn du ein Gedicht schreiben willst, brauchst du Talent. Für eine Präsentation brauchst du ein solides Training. Punkt. Ich brauche aber als Intro einen anderen guten Grund, um nach vorne zu gehen und zu sagen, ich freue mich heute, euch den Projektstand mal zeigen zu können. Und das ist einfach, ich bringe eine Information an eine Zielgruppe und es ist wichtig, dass ich das tue. Es geht dabei nicht um mich, ich kriege davon keine Energie. Es ist einfach Teil meines Jobs, ich übernehme Verantwortung dafür und selbstverständlich präsentiere ich diesen Projektstand und ich habe auch gelernt, wie man das macht. Und dazu brauche ich nicht aus einer Torte zu springen.
Du hast eben von divers geredet. Man spricht ja davon, dass alt und jung im Team, da gibt es aber auch widersprüchliche Meinungen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass alt und jung sich ergänzen, dass das eine gute Kombi ist. Mann und Frau womöglich und auch leise und laute.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil in verschiedenen Teilen des Gehirns da Eigenschaften schlummern, die einer Gruppe dienen können und die sich gegenseitig ergänzen können. Und vielleicht ist es spannend, wenn wir mal 30.000 Jahre zurückgehen in die Steinzeit, wo sich unsere Gehirne so ausgeprägt haben. Unsere Gehirne sind ja Steinzeithirne. Die introvertierten Intros eher sicherheitsorientiert von ihrer Ausprägung her, die Extros nach außen gewandt eher belohnungsorientiert, also her mit den attraktiven Zielen und mit den Risiken, die damit verbunden sind. Also nehmen wir mal an, die Extros sagen zu den Intros in der Gruppe, diverses Team, ne? Leute, wir haben kein vernünftiges Eiweiß mehr, es ist Zeit, dass wir mal wieder einen Mammut erlegen. Und macht ja auch Spaß, jagen und so, ne? dann sind die Intros diejenigen gewesen, die gesagt haben, ja stimmt, wir haben nicht mehr viel zu essen, erst recht kein Eiweiß, aber habt ihr schon mal das Wetter heute angeguckt? Total neblig, Regen. Der Tiger sieht uns, bevor wir irgendein Riesenmammut auch nur zu Gesicht bekommen, weil man die Hand vor Augen nicht sehen kann. Also Mammut ja, aber morgen, wenn die Wetter-App sagt, es wird besser. Ja. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt eine Sache. Es braucht die Sicherheitsorientierten, die sagen, lass uns mal gucken, wie wir dieses Risiko managen und dass wir vielleicht noch mal einen Tag vom Pilzchen und Wurzeln leben, aber dann besseres Wetter haben. Und es braucht die Risikoorientierten, die sagen, ach, was kostet die Welt? No risk, no fun. Lass es uns einfach probieren. Zeit, dass wir mal wieder auf die Jagd gehen. Es braucht beides. Die Intros würden sich sonst nicht raustrauen und die Extros, die würden sich um Kopf und Kragen jagen.
Meine These jetzt, die Lauten haben es leichter, Karriere zu machen, weil sie sich halt laut machen. Weil sie sich zeigen und präsentieren, intensiver vielleicht als die Leisen. Wie können denn Leise sich in der Hinsicht laut machen?
Ja, also in der Kulturgeschichte der Menschheit stimmt es sicher, dass es wichtiger geworden ist, nach außen deutlich sichtbar zu werden und sich zu äußern. Das hängt damit zusammen, vor ein paar hundert Jahren haben die meisten von uns in kleinen Käffern gelebt und jeder kannte jeden. Da war es nicht so wichtig, aus Torten zu springen und guten Eindruck zu machen und so. Man kannte sich und man schätzte auch gerade die Ruhigen. Man ging eher auf Charakter und es ging nicht darum, wer sich schnell zu was äußern kann und so. Und dann kam die Industrialisierung. Es kam zu einer Konzentration von Menschen in einer hohen Dichte in den großen Städten. Und auf einmal treffe ich jeden Tag Menschen, die ich nicht gut kenne. So dass es viel wichtiger wurde, einen ersten Eindruck zu machen und einen Sichtbarkeitseindruck zu machen, der dem anderen einen Eindruck von mir vermittelte und so dass das mit dem Charakter weniger wichtig wurde und das mit der äußeren Wirkung wichtiger. Jetzt ist die Frage, inwieweit zieht das eigentlich in unserem Arbeitsalltag? Also klar, habe ich mich zu äußern und ich kann an meiner Wirkung arbeiten, egal ob ich intro oder extrovertiert bin. Und gleichzeitig gilt, dass das ja oft gerade die Menschen, die nicht so wahnsinnig viele Worte machen, die aber verlässlich liefern, auf denen man vertrauen kann, die in wilden Zeiten wie Felsen in der Brandung sind, dass die ganz oft in ihrer Gruppe einen ganz geschätzten Status haben. Und deswegen würde ich auch in modernen Zeiten dieses Diktum hinterfragen, dass man eben ständig mit was wedeln muss und ständig was sagen muss, um geschätzt zu werden. Im Gegenteil, also vertrauenswürdige Felsen in der Brandung, habe ich den Eindruck, brauchen wir heute in diesen wilden Zeiten eigentlich mehr als jemals zuvor.
Apropos wilde Zeiten, dazu gehört für mich auch, was mir immer mehr auffällt in den letzten Jahren, dass die Leute, das hast du eben schon angedeutet, nicht so gut zuhören können, ja. Viele. Man fällt sich gegenseitig ins Wort. Das ist eine Unart, die meiner Ansicht nach immer mehr zunimmt und die natürlich auch irgendwo gesehen werden muss. Also zuhören finde ich jetzt, das ist ein kleiner Einschub von mir, ist für mich extrem wichtig und ja. Ist natürlich für eine Führungskraft auch extrem wichtig.
Ja, ich nehme dich.
Wirst du unterschreiben, vermute ich.
Ja, ich nehme dich wahr als einen Menschen, der selbst sehr intensiv zuhört und das auch super kann. Und deswegen fällt dir das dann wahrscheinlich auch auf, ne?
Ja, ich bin mir dieser Qualität, nicht meiner eigenen, aber ich bin mir dieser Wichtigkeit, dieser Bedeutung total bewusst. Ja. Und das führe ich mir immer wieder vor Augen. Ja. Ob ich das so gut kann, weiß ich nicht. Ich bin auch Rheinländer und der Rheinländer, der spricht schon mal schneller als der Baden-Württemberger vielleicht. Aber ich muss mich manchmal auch zusammenreißen. Ja. Wenn andere lange reden, das fällt mir schwer zuzuhören. Doch, das gestehe ich auf jeden Fall.
Ja, zuhören. Wir neigen dann dazu, ich glaube, du und ich, wir können gut zuhören und hören gern zu und holen da jede Menge Infos raus. Das gehört mit zu unserem Job, sonst hätten wir, glaube ich, beide unseren Job verfehlt. Die Frage ist, welchen guten Grund haben? Menschen tun ja nur etwas aus einem guten Grund. Welchen guten Grund könnten Menschen haben, nicht so gut zuzuhören? Einer der Gründe liegt, glaube ich, in der Aufmerksamkeitsspanne. Es gibt da sehr solide Studien, die zeigen, dass Menschen heute nicht mehr so lange aufmerksam sein können im Schnitt wie Menschen früher. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir in unserer Umwelt ständig mit Informationen zugeworfen werden. Und das lässt die Menschen dann kürzer werden in ihrer Taktung, und die können nicht so lange zuhören, wie wir uns jetzt gerade einander zuhören, ne? Das ist also schwieriger. Das erkenne ich auch daran. Weiterbildungsmaßnahmen werden zum Beispiel kürzer, Vortragsslots werden kürzer, so, ne? Menschen können sich weniger lang gut konzentrieren. Und dann sind Menschen einfach sehr stark mit sich selbst und mit ihren digitalen Unterstützern beschäftigt. Also wir sind daran gewöhnt, digital alles in schnellen Häppchen per Klick zugänglich zu haben und schnell zu machen und so. Und ich glaube, all diese Dinge tragen dazu bei, dass man sich nicht mehr so zuhört. Und dann, wie viel persönliche Begegnungen haben wir noch, ne? Wie viel geht auch verloren, also im digitalen Orbit? Wir sehen uns hier gerade in diesem Podcast in der Kamera, aber viele Informationen gehen einfach auch verloren, ne? Und das führt vielleicht auch dazu, dass man stärker auf sich selbst zurückgeworfen ist.
Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast von Stan Ardoldi, Die Entdeckung der Langsamkeit. Und da wird ja auch, das ist ja ein Plädoyer für die Langsamkeit, sich Gedanken zu machen, zuzuhören,
Ja,
die
ja,
Dinge
ja,
abzuwägen und so. Hat mich
ja.
sehr beeindruckt, dieses Buch. Und das hat auch auf mein Berufsleben so ein bisschen Einfluss genommen,
Absolut.
tatsächlich.
Das Buch ist schon ein bisschen älter, ne? Aber es erinnert mich gerade daran, dass in diesen Hochtempo-Zeiten, ne, in denen alles so eng getaktet ist und niemand hat Zeit, also es gibt zwei Trends, die ich daneben halten würde. Zum einen im soziologischen Bereich Hartmut Rosa, der ein Buch darüber geschrieben hat, ne, ein sehr gut fundiertes Buch. Und in der Populärkultur, interessanterweise, wird gerade Momo neu verfilmt und kommt neu in die Kinos, an die heutige Zeit angepasst. Ich weiß nicht, ob du Momo kennst, mit den grauen Herren, die von der Zeit der Menschen leben und so. Also es scheint eine Art Se Sehnsucht zu geben nach etwas Entschleunigung. Und gleichzeitig ist es ein Phänomen, das sich auch durch die Jahrhunderte zieht. Also ich weiß nicht, ob du weißt, schon Goethe, ne, im 18., 19. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, hat gesprochen von einer Velofizierung der Welt, also eine Welt, die sich immer schneller und schneller dreht. Wenn der heute leben würde, würde der wahnsinnig werden.
Wahnsinnig, ja.
Aber der hat schon gesagt, oh, wie schnell auf einmal alles ist. Also offensichtlich ist das ein Trend, der sich nicht nur durch die Jahrzehnte, sondern sogar durch die Jahrhunderte zieht. Dass alles sich immer schneller zu drehen scheint. Und da wächst dann die Sehnsucht nach Inseln, die uns davon eine Auszeit geben.
So, Silvia, schönen Dank dafür. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch 3, 4, 5 knackige Tipps, wie leise Menschen sich im Arbeitsleben ja nicht durchsetzen können, aber sich präsentieren können, Erfolg haben können, von mir aus Karriere machen können. Welche Tipps hättest du da?
Ja, erstens finde raus, wo genau deine leisen Eigenschaften sind oder deine extrovertierten. Ich würde mich hier ausdrücklich auch noch an die anderen richten mit diesem Tipp. Finde raus, wer du bist, hat Dolly Parton mal gesagt, und dann tu es mit Absicht. Also, was brauchst du eigentlich in deiner Arbeit, um deinen besten Job machen zu können, damit es dir am besten geht? Also, geh ruhig mal in einen leeren Konferenzraum, um in Ruhe dich über ein Konzept zu beugen, wenn du sonst im Großraumbüro rumhängen muss, zum Beispiel. Nimm dir ruhig mal einen Tag Homeoffice, um was Schwieriges auf die Straße zu bringen, weil du da deine Ruhe hast und in die Unterstimulation gehen kannst. Dann denk nicht, du bist eine bedrohte Tierart, wenn du Intro bist, bist du nicht. Intros und Extros gibt es in ungefähr gleicher Zahl. Sorge für dich. dass du ganz selbstverständlich dir auch ein Biotop schaffst, in dem du gedeihen kannst. Überleg, wie viel Sicherheit brauchst du in deinem Job? Gibt es etwas, was wichtiger ist als deine Sicherheit, weil eine bestimmte Tätigkeit total viel Sinn für dich macht und dann gründest du eben dein eigenes Start-up, statt eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen? Geht ja beides, ne? Also denk nicht, du bist als Intro auf die Beamten- oder öffentlicher Dienstlaufbahn festgelegt. Dann überleg, was du von der anderen Seite lernen kannst. Also was kannst du eigentlich von den Extros lernen? Übernimm also Verantwortung für diese Präsentation vor dem Leitungsgremium, über die wir gesprochen haben. Denk daran, du wirst identifiziert mit dem Erfolg deines Projektes. Also bring ihnen die Information. Es geht nicht um dich. Es geht darum, dass du die Arbeit deines Teams sichtbar machst, auf intelligente Weise. Und last but not least, denk daran, dass du das, was du brauchst, kannst du lernen. Das erwirbst du auf dem Weg. Überleg, was du tun willst und dann erwirb die Skills, das zu tun. Denk nicht, die Skills habe ich und deswegen mache ich nur das. Denk umgekehrt. Sag, wohin will ich und was brauche ich dazu und das eigne dir an. Und last but not least, denk bitte daran, lieber Fellow Intro, es ist letztlich eine Energiesache. Die große Frage ist, woher kommt deine Energie? Dann such dir deine Energiequellen. Und was willst du eigentlich mit deiner Energie auf die Straße bringen? Und dann investiere die entsprechend. Und dafür alle guten Wünsche.
Och, ein schönes Schlusswort von dir, Silvia. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
Super gern.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.